Vielen Dank, Sören und Emily. Vor allem das letzte Lied hat mir sehr gefallen. Zu Beginn möchte ich mit einer kleinen Geschichte starten. Eine Geschichte von einem jungen Mann, der Johnny heißt. Johnny wohnt in Marburg und er wohnt dort am Rande der Stadt und hat einen etwas längeren Weg nach Hause. Er ist in der Oberstufe, also noch in der Schule, aber er kann nicht warten, bis die Schule vorbei ist, um endlich von zu Hause ausziehen zu können, um ins Studium zu kommen. Sein Zuhause ist ein bisschen schwer, weil in seinem Elternhaus es sehr viel Streit leider gibt. Also er kommt nach Hause und immer ist irgendwer am Schreien. Vielleicht ist es die Mutter einmal, der den Vater anmeckert, oder der Vater regt sich über Söhne auf oder seine jüngeren Brüder fangen an, ihn zu nerven. Meistens kommt Johnny von der Schule einfach nach Hause, isst was, packt seinen Schulranzen irgendwo in die Ecke und geht dann raus, um seine Freunde zu treffen. Früher war das ziemlich cool, aber jetzt ist zurzeit Lockdown. Und seine Kumpels dürfen sich nicht mehr treffen, zumindest nicht draußen. Die Freunde spielen ganz gerne mal im Internet irgendwelche Computerspiele, aber darauf hat Johnny halt keine Lust, weil er dann zu Hause ist und er möchte ja von dort weg. Und heute ist wieder so ein Tag. Der Vater hat irgendwas, ihm gefällt das Mittagessen nicht oder so und der Streit geht los. Und Leute zanken sich und Johnny läuft aus dem Haus raus und er läuft zu der Tischtennisplatte, wo meistens seine Freunde sich getroffen haben. Und heute sitzt da jemand anderes. Heute sitzt dort der Tim. Was macht der Tim da? Johnny geht zu ihm rüber und setzt sich zu ihm. Dieser Tim, der hat es schon mit Johnny viel früher gemacht, aber heute, also in den letzten Jahren auch, haben sie sich gar nicht mehr gesehen. Sie haben sich irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber er setzt sich zu ihm und sie quatschen ein bisschen und er fängt richtig an zu reden. Also Johnny. Und es tut ihm richtig gut. Und er kann so mal über seine Familie herziehen und richtig den Frust rauslassen. Und der Tim, der ist ganz der Gleiche. Mit dem kann man über Themen reden und er hört auch mal länger zu und sie lachen zusammen. Und es ist einfach eine super einfache und super lockere Atmosphäre. Und nach einer Weile sagt Tim, hey, ich muss los. Und er verabschiedet sich und Johnny bleibt sitzen. Aber er muss auch irgendwie wegen diesem ganzen Gespräch lächeln. Und er denkt drüber nach und merkt, ey, so ein tiefes Gespräch und so ein wohltuendes Gespräch, das hatte ich mit meinen jetzigen Freunden eigentlich bisher noch gar nicht. Diese Geschichte soll ein bisschen in das Thema der Predigt, sagen wir mal, einführen. Vielleicht hat es was mit euch gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand direkt so eine Situation kennt, aber vielleicht prinzipiell das Gefühl, dass man aus einer Situation rauskommen möchte, in der man ist. Vielleicht auch ganz stark wegen der derzeitigen Lage mit der Corona-Pandemie. Man möchte einfach aus dem Haus raus. Man möchte Gemeinschaft erleben, man möchte andere sehen, man möchte so Resonanz erleben, man möchte auch von sich erzählen, man möchte vielleicht mit mehreren am Tisch sitzen und mal wieder ein Gesellschaftsspiel spielen oder mal wieder Musik machen. Man möchte eigentlich, dass alles so war wie vor noch einem Jahr, als alles normal war. Man hat diesen Blick nach hinten in die Vergangenheit oder vielleicht auch schon nach vorne. Man ersehnt sich die Zukunft, wo vielleicht alle geimpft sind und es wieder normal wird. Aber egal, wie man es dreht, die Vergangenheit und die Zukunft sind einfach nicht die Gegenwart. Und ich glaube, dieses Gefühl, das man hat, irgendwie auch ja, Veränderungen sich zu wünschen, ich glaube, das ist ziemlich normal. Ich glaube, jeder Mensch hat soziale Bedürfnisse. Man möchte geben und möchte empfangen. Man möchte sich von seinen besten Seiten zeigen. Aber man möchte auch Orte haben, wo man ja seine nicht so guten Seiten zeigen darf. Ich glaube, diese Sehnsucht, dieser Wunsch nach Gemeinschaft hat für mich so den Höhepunkt erreicht, als ich von jemandem gehört habe, der in der Schule arbeitet, dass die Kinder gerne in die Schule gehen. Also die jungen Kinder. Die Kinder gehen gerne in die Schule und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sich total verändert hat. In der Zwischenzeit, zu meiner Zeit, war das zumindest nicht üblich. Ich glaube, das zeigt einfach, dass das Bedürfnis nach Gemeinschaft zurzeit stets am Wachsen ist. Und in dieser Predigt heute soll es genau um diese Sehnsucht gehen, um die Sehnsucht nach Gemeinschaft, der Wunsch nach einem offenen Ohr, auch um geistliche Gemeinschaft und wie man das vielleicht auch zu der Zeit heute verantwortungsbewusst leben kann. Diese Frage nach Gemeinschaft ist während der ganzen Pandemie eigentlich auch stets Priorität in unserer Gemeinde gewesen. Ich glaube, weil Gemeinschaft auch einfach so grundlegend, so essentiell ist für die christliche Botschaft. In dem Leben Jesu verkörpert sich eigentlich auch der Wunsch Gottes, mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Als Jesus geboren wurde, hat man gesagt, er ist der Emmanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Gemeinschaft. Da verkörpert sich diese göttliche Freude an das Zusammensein mit Menschen. Aber es ist nicht irgendeine Gemeinschaft, es ist nicht irgendwie Treffen, sondern da ist immer so eine bestimmte Betonung drin. Die frühe Gemeinde hatte als erste Maßnahme, als sie irgendwie dieses Pfingsterlebnis hatten, direkt die Maßnahme getroffen, dass sie sich zusammentun zu einer Gemeinschaft. Aber wofür? Und Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 26 dazu was die Gemeinde tun soll, wenn sie sich trifft. Und ich lese das einfach mal vor. Es ist eine ziemlich coole Bibelstelle. Dort steht, wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Also ich finde, man kann diesen Text einerseits sehr konkret lesen. Okay, diese 5, 6 Dinge sollen wir irgendwie machen und dann so lebt man in der Gemeinde. Aber man kann auch einen Schritt zurückgehen, ein wenig auf Distanz gehen und diese Stelle so lesen und herauszufinden, was sind die Grundwerte von Gemeinde, von geistlicher Gemeinschaft? Was sind die Leitlinien für uns, die wir daraus nehmen können? Und wenn ich ein Wort daraus nehmen würde, vielleicht als Untertitel für geistliche Gemeinschaft, wäre das Wort zum Schluss Erbauung. Dieser Vers und das Wort Erbauung sagt zwei wesentliche Dinge über uns Menschen aus. Und die will ich erstmal anschauen. Das eine ist, wir sollen erbauen. Wir sollen erbauen. Erbauen, das ist so ein Wort, das klingt in den Ohren vielleicht ein bisschen befremdlich, benutzt man nicht allzu oft heutzutage. Ich finde, das Erste, woran ich denken muss, ist bei so einem Kinderfußballspiel, wo ein kleiner Junge oder ein Kind sehr schlecht gespielt hat und man den irgendwie am Ende noch irgendwie auf die Schulter schlägt und sagt, hey, nächstes Mal, mein Lieber. Aber ich glaube, dass das biblische Erbauen und was Paulus hier auch meint, ist viel mehr als irgendwie nur so einen Schlag auf die Schulter. Und ich glaube, da befindet sich echt ein tiefes Geheimnis drin, was ein Geheimnis über das Miteinander von Mensch und Gott, von Menschen untereinander und Gott. Geistliche Erbauung basiert auf das Geschenk Gottes an den Menschen, dass wir füreinander Christus sein dürfen. Ich lasse das kurz nochmal einsinken, weil man so einen Satz auch nicht irgendwie jeden Tag hört. Geistliche Erbauung basiert auf das Geschenk Gottes an den Menschen, dass wir füreinander Christus sein dürfen. Dieses Motto finden wir immer wieder im Neuen Testament. Wir sind Empfänger von Gottes Gnade und wir werden umgewandelt, um Christus ähnlicher zu sein. Wenn wir den Heiligen Geist Raum geben, dann bekommen wir diese unglaubliche Fähigkeit, andere Menschen wahrzunehmen und ihnen mit einer göttlichen Liebe zu beschenken, genauso wie Jesus es getan hat. Neben der Gnade Gottes ist das eigentlich einer der größten Geschenke von Gott an seine Kinder. Den Heiligen Geist, den er in uns hineingießt, wir dürfen für andere Menschen Christus sein. Ist das nicht, also findet ihr das nicht unglaublich? Ich finde, das wird auch oftmals einfach viel zu selten betont, dass wir wirklich einander etwas Wunderbares zu geben, etwas Göttliches zu geben haben. Das bedeutet, wir können genauso wie Jesus Menschen heilen, Leben verändern, Konflikte angehen und lösen. Wir dürfen wirksam werden an unserem Gegenüber. Man sagt immer wieder, wenn wir Christen sind, dürfen wir teilhaben an dem Werk Gottes. Und das bedeutet wirklich, dass wir teilhaben dürfen an seinem Werk. Das Zweite, was ich hier aus diesem Bibelvers und aus dem Wort erbauen rausnehme, ist natürlich die andere Seite von dem Ganzen. wir sollen erbaut werden. Und hier ist eine richtig wichtige Betonung. Vielleicht haben die manche von euch schon gedacht, ja, das geht in eine kritische Richtung, weil wir sind ja auch nicht Jesus. Und genau das ist der Punkt. Ich habe nicht gesagt, wir sind Jesus, aber wir dürfen Christus sein für andere Menschen. Ich möchte das nicht relativieren, was ich davor gesagt habe. Ich würde das alles so stehen lassen. Aber wir sind Menschen, die stets auf die Gnade Gottes auch angewiesen sind. Wir sind selbst auch gebrochene Menschen. Wir sind Menschen, die Heilung brauchen, die Liebe brauchen, die Gemeinschaft brauchen. Wir müssen empfangen. Wir brauchen Jesus, der uns errettet. Wir brauchen diese göttliche Schönheit, die uns aufrichtet und verändert, damit wir auch geben können. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott nutzt ganz gerne andere Menschen, um dieses Heilungsprozess in uns zu vollziehen. Gott sorgt nicht ausschließlich durch andere Menschen für unsere Seele, aber er möchte uns auch auf jeden Fall durch andere Menschen versorgen. Und wir dürfen andere Menschen um uns herum auch als eine Art Weg auffassen oder ein Medium, durch die Gott uns segnen möchte. Insgesamt kann man sagen, die Gemeinde Gottes ist ein Ort, wo gebrochene Menschen zusammenkommen, die Gegenwart Gottes suchen und gleichzeitig sie auch einander anbieten. Weil wir alle Stück weit unsere Christusähnlichkeit einander anbieten können. Die Göttlichkeit, die in jedem von uns hineingelegt worden ist, einander anbieten können. Vielleicht klingt das erstmal wie ein Widerspruch und ich glaube, es ist auch einfach nicht anders zu verstehen als ein Spannungsfeld. Die Spannung von schon erlöst sein, aber noch gebrochen und in der Sünde zu leben. Und die Gemeinde soll gerade ein Ort sein, wo wir zusammen diese Spannung erleben und ertragen. Sowohl Liebe schenken, wie auch von Gott beschenkt werden und seine Geschenke zulassen. Das ist auch göttliche Anbetung, weil so verherrlichen wir Gott, indem wir unsere Sehnsucht durch ihn erfüllen lassen. Und darum geht es ja in der Gemeinde, Gott groß zu machen. Zu sagen, er ist unsere Sehnsucht, er ist unsere Erfüllung. Das wollen wir auch anderen Menschen schenken. Was ich bisher gesagt habe, war vor allem so die Grundlage für unsere Gemeinschaft. Ich bin ja nicht wirklich auf unsere Situation eingegangen oder sowas, mehr so, warum wir zusammenkommen überhaupt, was das Ziel von Gemeinde ist, was wir einander auch anbieten können und dass wir gleichzeitig auch Empfänger von Gottes Gnade sind. Und diese theoretische Grundlage reicht natürlich nicht, weil ich will praktisch werden, ich will über unsere Situation, über unseren Kontext reden. Gemeinschaft ist ja schön und gut, aber zusammenkommen, genauso wie diese Geschichte am Anfang, ist gerade größtenteils nicht möglich. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, wie unsere Gemeinde sich umgestellt hat auf Online-Angebote. Und ich finde, das ist eine absolut tolle Alternative. Aber ich glaube auch nicht, dass es genau das Gleiche ist, wie wenn man sich in Person trifft. In unserer Situation heute sind wir größtenteils darauf beschränkt, wenn man sich trifft, in einer wirklich sehr kleinen Runde Gemeinschaft zu haben. Also die Regel ist innerhalb von 2 Haushalten zur Zeit. Und ich meine, in den nächsten Wochen sollen wir auch Lockerungen erleben. Aber hier ist eine andere Art von Gemeinschaft gefragt, die, ja, sie ist nicht wirklich neu, aber vielleicht wird sie manchmal in der Gemeinde so ein bisschen vergessen oder sie gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht zu konkret werden, weil sie, glaube ich, auch vielerweise gelebt werden kann. Aber um das Ganze zu bündeln, würde ich einfach sagen, Seelsorge. Seelsorge ist die Erbauung, die in einem persönlichen Rahmen stattfindet, also meist in einem Einzelgespräch stattfindet. Die meisten werden bei Seelsorge an einen Seelsorger wahrscheinlich denken, ist ja auch vielleicht naheliegend, Menschen, die speziell dazu ausgebildet sind. Aber ich glaube, mit Seelsorge, gerade wie wir es vorhin verstanden haben, damit ist jeder betroffen. Und ich möchte, dass wir das wieder auf diese beiden Ebenen verstehen, Seelsorge geben, einen Raum geben, wo ein anderer Mensch Seelsorge erleben kann und auch Seelsorge zu empfangen. Ich glaube, jeder von uns ist da auf einem sehr, ja, sehr unterschiedlichen Weg. Für manche ist das jetzt gar nichts Neues. man macht es schon immer und nimmt das Positive da schon immer raus. Manche vielleicht aber nicht. Ich glaube, so oder so, man sollte es sich nicht entgehen lassen, dort noch tiefer einzutauchen, noch mehr darüber zu lernen, noch positivere Erfahrungen zu machen. Meine Erfahrung ist es, dass das, ja, vielleicht kann man es nicht zu pauschal sagen, aber dass nicht zu viele Menschen sich wirklich gerne zu zweit oder zu dritt, also in einem sehr kleinen Rahmen, treffen für persönliche Seelsorge. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, es fordert mehr und es ist viel persönlicher und man kann nicht zu lange oberflächlich bleiben und in einer Runde von 5 bis 6 Menschen, vielleicht in einem Hauskreis oder so, da geht das schon noch eher. Aber wenn man diesen persönlichen Austausch hat, wo man nur zu zwei ist, dann muss man mehr Vertrauen schenken und man muss auch ein vertrautes Umfeld dem anderen anbieten. Es ist nur du und dein Gegenüber, es ist mehr Zeit da und plötzlich können tatsächlich auch größere Themen auf dem Platz, größere Themen aufgebracht werden und an die Oberfläche kommen. Zugleich ist das aber etwas, ich glaube, total Positives, weil es liegt ein unglaublich großer Schatz darin. Weil wirklich große Wunden können nur heilen, wenn sie auch an die Luft kommen können, wo der Raum auch da ist, dass sie heilen können. Und seine Wunden zu zeigen, benötigt Vertrauen. Und es benötigt Zeit und es benötigt einen Rahmen, wo man sich sicher fühlt. Und in einer großen Runde, in einem, sagen wir mal, in einem Hauskreis oder auch in einem noch größeren Rahmen, ist es ziemlich schwer, sich so zur Schau zu stellen, sich so zu offenbaren. Das ist nicht so leicht, aber mit einer Person, der man wirklich Vertrauen schenkt, jemand, der von sich aus auch die Seelsorge einem anderen bieten möchte, da kann man sich freier fühlen, sich auch zu öffnen, seine Wunden auch wirklich zu zeigen. Deinem Gegenüber auch Christus zu sein, ihm einen Rahmen bieten, in dem er sich frei fühlt, sich zu zeigen und sich zu öffnen. Ich hatte zuvor versprochen, dass ich nicht nur theoretisch sein möchte und ich möchte jetzt auch total praktisch werden und dazu richte ich jetzt einfach nochmal den Blick auf, also diesen zweifachen Blick auf das Geben und Empfangen und ich möchte das Ganze jetzt nochmal konkretisieren an dem Beispiel von Seelsorge, also auf diesen kleinen Rahmen, auf den persönlichen Umgang mit Menschen. Und da möchte ich zuerst über das Empfangen reden, das Empfangen von Seelsorge. Ganz kurz zur Erinnerung mal, nochmal die Grundlage davon ist einmal das Bewusstsein, jeder braucht Erbauung, jeder braucht Heilung, jeder braucht diesen Rahmen. Und das zweite ist, Gott möchte uns das schenken. Gott möchte uns das schenken. Als ich hierüber nachgedacht habe, ist mir ein Beispiel in den Kopf gekommen aus meinem eigenen Alltag, was vielleicht auch zu unserer digitalisierten Zeit irgendwie gut passt. Das Empfangen von Gottes Güte in der Welt ist so ähnlich wie eine Nachricht auf dem Handy. Eine Nachricht auf dem Handy. Du weißt nicht genau, wann eine Nachricht kommt und du schaust nicht immer hin, aber wenn man erreichbar sein möchte, muss man immer wieder auf sein Handy gucken, um zu sehen, ob eine Nachricht gekommen ist. Ich sage aus meinem eigenen Alltag, weil die meisten, die vielleicht auch Mitarbeiter sind im Jugendbereich, haben das wahrscheinlich schon erlebt, dass ich über meinem Handy, über WhatsApp oder über Telegram oder was weiß ich, nicht immer so super zu erreichen bin. Ich schaue nicht unbedingt so oft auf mein Handy und bin da manchmal auch nicht so aufmerksam. Auch wenn es manchmal dringender ist, fällt es mir schwer, da einfach immer irgendwie dran zu denken und eine Antwort zurückzuschicken oder so. Und ich verpasse auch ziemlich oft Anrufe, weil ich einfach das, ja, weiß nicht, irgendwie nicht so auf dem Schirm habe. Und habe den einen oder anderen, ja, unterschwelligen Kommentar schon mal abbekommen zu meiner Unfähigkeit, eine Nachricht auch irgendwie zurückzuschicken oder sowas. Letztens meinte jemand zu mir, wow, Danny, ich habe letztens mehrmals sofort von dir eine Antwort bekommen. Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist einfach ein Bereich, wo ich vielleicht noch dran arbeiten darf. Aber das Empfangen von Gottes Segen ist da in mancher Hinsicht sehr ähnlich. Das Handy in diesem Beispiel ist das Jetzt. Es ist die Gegenwart. Es ist die Situation, in der wir uns alle gerade befinden. Und für das Team des Empfangens, ich mache das jetzt alles mal so im Stil von einem Fußballspiel, für das Team des Empfangens packen wir die Gegenwart mal in die Sturmspitze. Weil wir müssen in der Gegenwart sein. Gott möchte uns beschenken, aber wir müssen auch empfangsbereit sein. Wir müssen in der Gegenwart sein, wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart lenken. Wir müssen durch die Welt laufen, mit offenen Augen aufmerksam, damit wir wahrnehmen können, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott uns segnen möchte. Es gibt eine Textstelle, die ich gerade auch erst in meiner letzten Predigt genutzt habe, vor 2 Wochen, glaube ich. Ich benutze sie ja tatsächlich ziemlich oft in Predigten, weil ich sie extrem wichtig finde. Und ich möchte sie jetzt einfach nochmal aufgreifen. Es steht in Matthäus 6. Und es sind 4 Verse davon, die ich mir so ein bisschen rauspicke. Dort spricht Jesus einmal im Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und dann im Vers 33 und 34, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Hey, Gott weiß, was wir brauchen und er möchte uns segnen. Aber wir können auch seinen Segen ganz schlicht verpassen. Wir können von der Gegenwart weg sein. Wir können so sehr mit unseren Sorgen irgendwie in der Zukunft sein oder über irgendwelche Schmerzen der Vergangenheit grübeln und komplett verpassen, was uns Gott gerade in der Gegenwart eigentlich schenken möchte. Um zu diesem Beispiel zurückzukommen, wir sind weg von unserem Handy und sehen gar nicht mehr hin. Wir wissen gar nicht, welche Botschaften da auf uns zukommen, welchen Segen uns Gott zusprechen möchte oder zutexten möchte. Das ist uns gar nicht bewusst. Aber wenn wir uns in der Gegenwart befinden und unsere Umwelt um uns herum wahrnehmen, werden wir einerseits bewusst, wie sehr wir uns nach Heilung sehnen. Wir werden unseren eigenen Gefühlen bewusst. Und zugleich auch werden wir offen für Gottes Geschenke, für den Segen, den er für uns bereithält. Wir sehen sie tatsächlich, wenn sie auf uns zukommen. Wenn wir in der Gegenwart sind, bemerken wir vielleicht, wie, weiß nicht, einer der Menschen um uns herum danach fragt, wie es uns geht. Und vielleicht nutzen wir tatsächlich mal diese Chance, um wirklich mal zu erzählen, wie es uns geht. Vielleicht, wenn wir in der Gegenwart sind und im freien Land sind, bemerken wir vielleicht, wie unglaublich die Natur ist, wie unglaublich schön Gottes Schöpfung ist. Und vielleicht schenkt Gott uns genau in diesem Moment die Einsicht, dass er uns doch viel mehr liebt als alle Pflanzen und Bäume. Aber das können wir nicht mitbekommen, wenn wir in irgendwelchen Gedanken versunken sind. Wenn wir mit unserem Handeln, wenn wir mit unserem Denken, wenn wir mit unserem Sein nicht in der Gegenwart sind. Wenn wir in der Gegenwart sind und bei einem Freund oder einer Freundin zu Besuch sind und wirklich die Gegenwart wahrnehmen, bemerken wir vielleicht, was für ein Verhältnis man in dieser Freundschaft hat. Wie offen die andere Person ist für vielleicht ein Gespräch über die eigenen Gefühle. Aber man kann das nicht wahrnehmen, wenn man nicht in der Gegenwart ist. Ich möchte eine Sache noch klar machen, weil wenn wir in der Gegenwart sind, ist es nicht irgendwie so, dass alles plötzlich eine Chance ist, um seine seelsorgerlichen Anliegen irgendwie zu präsentieren und darüber zu reden. Wir treffen ständig auch auf Menschen, die gerade nicht irgendwie den Mut haben, die Kraft, die Energie haben, um einen zuzuhören. Aber das ist voll okay. Das ist absolut okay. Gott wird uns mit dem versorgen, was wir brauchen. Er stellt uns Menschen und Momente in unsere Gegenwart, die für uns ein Segen sind. Wenn wir in der Gegenwart sind, dürfen wir diese dankend empfangen. Wir müssen nicht danach greifen oder sowas oder nicht mit Zwang irgendwie versuchen, sie zu empfangen, sondern können einfach mit offenen Händen durch die Welt laufen und sie dankend empfangen. Etwas, das ich öfters mal erlebe, auch in Gemeinde, fast jede Gemeinde hat eigentlich entweder ausgebildete Seelsorger oder auch Pastoren, Menschen, die sich prinzipiell gerne Zeit nehmen, um zuzuhören. Menschen, denen man sich auch öffnen kann. Und vielleicht kennt ihr den Moment, man bemerkt ein bestimmtes Problem in sich und ist frustriert darüber und vielleicht ist es ein Schmerz aus der Vergangenheit oder eine belastende Situation im Alltag und man könnte um Hilfe bitten. Die Möglichkeit ist da, aber irgendeine Stimme im Kopf sagt, Hey nein, du kommst alleine zurecht. Das ist eine Stimme im Kopf, die viele Menschen haben und sie basiert auf die Erfahrung, vielleicht aus der Kindheit, die einem sagt, es ist falsch, um nach Hilfe zu fragen. Und diese Erfahrung der Vergangenheit bestimmt deine Gegenwart. Aber jetzt, wenn du in der Gegenwart bist, kann dein heutiges Ich, dein jetziges Ich, dein Ich aus der Gegenwart, kann diese Stimme wahrnehmen, die das sagt, und sich dagegen entscheiden. Nein, ich möchte dieses Geschenk Gottes annehmen. Ich frage mal einen Seelsorger um Rat. Es sind unsere Erfahrungen der Vergangenheit und die Träume der Zukunft, die uns aus der Gegenwart herauszerren. Also versteh mich nicht falsch. Man darf in der Gegenwart auch über die Zukunft träumen und man kann natürlich auch an die Vergangenheit denken. Das ist für unsere Gegenwart natürlich auch extrem relevant. Aber es ist eine Sache, den Gedanken der Zukunft und die Gedanken der Vergangenheit Raum zu geben, auf sie auch zu hören, sie wahrzunehmen. Und es ist aber auch nochmal eine andere Sache, wenn diese Gedanken einen bestimmen. Wenn dieser Gedanken einen so sehr festhalten, dass man gar nicht mehr aufmerksam durch die Welt laufen kann. Praktisch empfangen bedeutet also, in der Gegenwart sein und für Gottes Segen empfangsbereit sein. Dann haben wir noch die andere Seite der Seelsorge, einmal das Geben. Und beim Geben haben wir eine Doppelspitze. Und wir erinnern uns einmal an den Anfang. In der Gemeinschaft zu geben bedeutet, dem anderen Menschen Christus sein, dem anderen Menschen etwas Positives bieten. Gott schenkt seinen Kindern die Fähigkeit, für anderen Menschen Christus zu sein. Und zunächst einmal möchte ich was ganz Banales irgendwie ansprechen. Das, was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass viele Leute das als eine große Last wahrnehmen. Und ich selbst nehme das manchmal auch als eine totale Last wahr, weil man denkt, dass man das irgendwie machen muss, dass man dazu gezwungen ist. Aber sobald man aus einem Zwang heraus etwas tut, verliert man jegliche Leidenschaft. Man verliert die Lust daran zu geben. Aber wenn wir uns freiwillig dazu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu geben, dann erfüllt es uns, dann sind wir gepackt mit Sinn und mit Leidenschaft. Und wenn jeder darüber nachdenkt, sind die Menschen, die einen anziehen, also prinzipiell Vorbilder oder auch in Filmen oder in Büchern oder Geschichten, die Menschen, die als Helden dargestellt werden, das sind fast immer Menschen, und ihr könnt da mal drüber nachdenken, das sind Menschen, die freiwillig sich selbst aufopfern, um anderen etwas Gutes zu tun. Und dort erlebt man Leidenschaft, dort erlebt man Sinn. Und ein solches freiwilliges Geben in der Seelsorge, das wünscht sich auch Gott von uns. Und das bedeutet es auch, diesen Christus anzuziehen, dem anderen ein Christus zu sein. Aber das nur mal irgendwie ganz kurz als Einschub. Ich hatte gesagt, es soll praktisch werden und deswegen möchte ich über unsere Doppelspitze nochmal nachdenken. Und das erste ist die göttliche Interesse. Das Interessiertsein am Gegenüber. Wenn wir positive Veränderungen beim Gegenüber bewirken wollen, ist die Grundvoraussetzung, die Grundmotivation davon, etwas, was ich jetzt gerade göttliche Interesse nenne. In einfachen Worten bedeutet göttliche Interesse, ich will, dass du bist. Ich will, dass du bist. Wenn man das Leben Jesu anschaut, erlebt man immer wieder, dass er von einem göttlichen Interesse, von einer göttlichen Motivation getrieben ist. Ich lese gerade das Markus-Evangelium und ich entdecke einfach in den Geschichten von Jesus immer wieder so ein Wollen, dass die Menschen verstehen, was er eigentlich will, dass die Sünder wirklich sich geliebt fühlen und dass sie verstehen, dass ihre Sünden vergeben ist. Er möchte, dass die Kranken geheilt werden und letztlich geht er ans Kreuz und stirbt, damit die Menschen gerettet werden. Hinter seinem Handeln steckt der Wunsch, dass es den Menschen so gut geht, wie nur möglich. Vielleicht kann man gerade mal innehalten und an eine Person denken. Und wenn ich das jetzt alles sage, nimmt das bitte nicht irgendwie druckhaft oder sowas auf, sondern einfach lasst es auf euch wirken, überlegt mal, wie ihr über andere Menschen nachdenkt. Vielleicht denkt ihr nicht direkt an den Menschen, der euch am nächsten steht, vielleicht jemanden, mit dem ihr auch ein nicht so gutes Verhältnis habt. Versucht bei euch zu spüren, ob ihr diese göttliche Interesse für dieses Gegenüber, für diesen anderen Menschen auch empfindet. Okay, vielleicht spürt ihr, dass dieses Interesse sofort da ist. Vielleicht ist es weniger so, aber keine Sorge, Gefühle brauchen manchmal einen Rahmen, dass sie auch bewusst gespürt werden. Da kann es manchmal helfen, sich zu überlegen, was man dieser Person ganz konkret wünscht. Dann tritt oftmals diese göttliche Interesse auf. Es kann auch manchmal so sein, dass erst, wenn man wirklich aktiv einem Menschen etwas Gutes tun, aktiv in diese Liebe hineintritt, dass man dann merkt, wie wichtig sie uns ist und wie wichtig es uns ist, dass es dieser Person gut geht. Aber manchmal ist es so, dass wir vielleicht innerlich auch etwas hart geworden sind. Man verspürt gar keine Interesse am anderen und das wird es, glaube ich, immer wieder geben. Und da benötigen wir Gottes Hilfe, dass er unser Herz weich macht. Hier finde ich es manchmal hilfreich, einfach im Gebet dieses kalte Gefühl, diese Interessenlosigkeit vielleicht vor Gott hinzulegen und um diese göttliche Interesse zu bitten. Diese Grundhaltung, diese göttliche Interesse einzuüben, das kann der Treiber sein für eine gute, für eine gesunde, für eine wirksame Seelsorge. Von diesem göttlichen Interesse aus kommen wir zu der anderen Seite unserer Fußball-Doppelspitze für unseren Sturm. Die zweite Haltung nennt sich der Mystiker. Der Mystiker ist ein Begriff, der oft falsch verstanden wird, glaube ich. Ich spreche hier nicht von irgendeinem Zauber oder sowas oder irgendwas aus einem Fantasy-Roman oder so. Mystik kommt eigentlich aus dem Griechischen und von dem Wort Mystikos und bedeutet so viel wie geheimnisvoll. Das Gegenteil davon wäre vielleicht ein Manager. Ein Manager ist jemand, der in Beziehungen versucht, alles im Griff zu haben. Ein Manager versucht zu managen. Er versucht das im eigenen Leben und dem Leben des Gegenübers. Ein Manager hört sich ein Problem des anderen an und meint sofort zu wissen, was das Problem ist. Ein Manager denkt, jedes Problem sofort lösen zu können, wenn er nur die richtigen Fragen stellt oder wenn er nur das richtige Fachwissen hat, wenn er die richtigen Tipps gibt. Aber das sehen wir nicht im Leben Jesu. Klar, er weiß vieles, er ist intelligent, er kann mit Pharisäern Streitgespräche führen, aber in ganz vielen Situationen handelt er anders, als man es denken würde. Er betet für seine Jünger. Mal weist er sie ganz hart zurecht, mal ist er warmherzig. Mal spricht er, dass ein Mensch geheilt werden soll und es geschieht. Und das größte Geheimnis ist, wenn er ans Kreuz geht, um die Macht des Bösen zu zerstören. Gefühlt ist weniges, was er tut, irgendwie zu 100% logisch oder man kann es gut verstehen und nachvollziehen. Aber ich glaube, einen positiven Einfluss auf Menschen zu haben, ist auch etwas zutiefst Geheimnisvolles, was man nur ein Stück weit verstehen kann. Ich merke das manchmal bei Freunden, wenn ich ihnen einen Ratschlag gebe. Vielleicht war dieser Ratschlag auch voll gut, vielleicht ein guter Tipp, aber trotzdem löst es beim anderen Frust oder Distanz aus. Und ich merke dann ganz oft bei mir selbst, dass ich denke, ich könnte das Ganze einfach managen und lösen. Aber das Ganze ist nie so leicht. Als Mystiker in der Seelsorge leben wir in dem Bewusstsein, dass gelingende Beziehungen ein Werk, ein Geheimnis des Heiligen Geistes sind. Wir werden wirksam, nicht durch unser Management, dadurch, dass wir Probleme gut lösen können, sondern durch den neuen Lebensvollzug im Geiste Gottes. Aber wie handelt man denn jetzt richtig? Ganz konkret in der Situation, wenn man ein Gespräch hat, was ist der richtige Umgang? Man kann sich nicht irgendwie ständig anzweifeln, dass man gerade das Richtige tut. Und meine Antwort wäre, dass man selbst versucht, einen Geschmack zu entwickeln für das Göttliche. Ein Geschmack zu entwickeln für das Göttliche. Ich habe vor einer Weile in unserem Jugendkreis Leute gebeten, mal Honig zu probieren und zu beschreiben, wie es schmeckt. Ich sehe, Sören lacht. Das ist gar nicht mal so leicht. Es ist ein bisschen matschig, es ist ein bisschen schleimig und es schmeckt ziemlich süß. Aber wenn man jetzt so das von außen hören würde und Honig gar nicht kennt, dann bezweifle ich, dass man so denken würde, ja, das probiere ich jetzt. Die Wahrheit ist, um zu verstehen, wie Honig schmeckt, dann muss man es halt probiert haben. So ist es auch mit dem Geben als Mystiker. Es gibt kein absolut richtiges Handeln, aber man kann ein Empfinden dafür entwickeln, ob etwas, was man tut, wirklich auch Leben weckt. Ob es Freude, ob es Liebe weckt. Wenn ihr mal in einem solchen Gespräch seid, könnt ihr vielleicht einfach mal euch die Frage stellen, ist das, was ich tue, das, was ich hier geben möchte, ist das wirklich gut? Bringt es Leben hervor? Was ist die Wirkung, die mein Handeln, was ist die Wirkung davon bei meinem Gegenüber? Und mit der Zeit, wenn man aufmerksam ist und wenn man das erspüren möchte, kann man dieses Gespür, dieses Empfinden entwickeln für das, was der Geist Gottes möchte. Ich möchte zum Schluss auch einfach mal auffordern mit dem Satz, hey, mach doch mal. Hey, mach doch mal. Ich habe bisher über Seelsorge geredet, über das Geben und das Empfangen. Ich habe versucht, praktisch zu sein. Und das Ziel von dem Ganzen ist, dass wir mit der Entschlossenheit aus dieser Predigt herausgehen, um etwas zu tun. Hey, mach doch mal, soll irgendwie so ein Anreiz sein. Ein Anreiz sein zu sagen, hey, ich rufe vielleicht mal bei einem Seelsorger an, wenn ich gerade mal ein Problem habe. Hey, mach doch mal, soll motivieren, sich vielleicht eine Person auszusuchen, für die man betet, für die man göttliche Interesse zeigt, die man ein offenes Ohr und seine Zeit schenkt. Hey, mach doch mal, soll auch motivieren, dass man vielleicht eine gute Freundin fragt, ob man sich wöchentlich trifft oder so, um sich auszutauschen, füreinander zu beten. Das Hey, mach doch mal, soll vielleicht auch erinnern, dass wir uns der Gegenwart widmen, voll und ganz. Dass wir aufmerksam sind für Gott, der uns beschenken möchte. Also hey, mach doch mal. Und ich glaube, wir hören jetzt ein Lied, gut, dass wir einander haben.